Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
I look at the dark side, because then I'm always surprised when it goes well. It's easier. Assume the worst. And then suddenly, oh, the sun's shining. It's fantastic.
Ja, nichts mit Bright Side of Life. Terry Gilliams Lebenseinstellung. Geh immer vom Schlimmsten aus, dann wirst du positiv überrascht. Nach knapp 30 Jahren hat der Regisseur nun sein Don Quixote-Projekt beendet. Und wir hören Terry Gilliam gleich dazu. Außerdem geht's um den neuen Film von Bully Herbig, Ballon, und um Eric Poppes Auseinandersetzung mit dem Attentat von Ütüyor 2011. Herzlich willkommen bei Vollbild. Ich bin Susanne Burg.
This is not me. I'm acting now. I'm playing the part of Terry Gilliam, film director. My wife knows the real person, who's a miserable fucker.
Ja, da ist es immer wieder dieses Lachen, egal ob Terry Gilliam was Trauriges erzählt oder was Lustiges, ob er nun, wie er behauptet, auch nur seine Rolle als lustiger Regisseur im Interview spielt. Ohne Humor geht's bei dem 77-jährigen Monty Python-Mitbegründer nicht. Am Donnerstag kommt nun ein neues Werk von Terry Gilliam in die Kinos, sein Film The Man Who Killed Don Quixote.
Don Quixote de la Mancha, der Ritter von der traurigen Gestalt.
Hier, um das alte Rittertum wieder aufleben zu lassen, auf ausdrücklichen Wunsch des Himmels.
Ja, Terry Gilliams Auseinandersetzung mit Don Quixote zieht sich nun schon so das ein oder andere Jahr hin. Zwischendurch musste der Regisseur das Projekt mal ganz abblasen. Aber nun gibt es diesen Film also, The Man Who Killed Don Quixote, mit Adam Driver in der Hauptrolle. Und so hat sich Terry Gilliam dann auch erstmal im Gespräch dazu geäußert, wie es ihm eigentlich nach dieser ganzen langen Zeit mit dem Projekt so geht.
I feel incredibly old and tired, worn out.
Ich fühle mich alt und fertig und müde. Nächstes Jahr wird sich der Beginn des Projekts zum 30. Mal jähren. Das ist doch verrückt. Ich bin verrückt und dumm, sich so lange daran zu schmeißen. Die Frage ist natürlich auch, warum habe ich immer weitergemacht? Andererseits, warum erklimmen die Menschen immer wieder den Mount Everest? Weil er da ist. Und so bin ich eben auch. Ich nehme meinen Kopf und haue damit so lange gegen die Wand, bis sie schließlich zum Einsturz kommt.
Or my head breaks, one of the two. Well, the wall finally broke.
Was hat Sie denn ursprünglich an Don Quixote interessiert?
I don't think I was interested. I think he was interested in me.
Ich war nicht so sehr an ihm interessiert, viel eher war er an mir interessiert. Er hat mich gefunden, mich am Hals gepackt und mich hoch und heilig schwören lassen, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Aber es geht ja auch immer um Don Quixote und Sancho Panza. Das ist eben ein Duo. Zwei Seiten unserer Existenz. Wir sind Träumer und Pragmatiker. Wer nur pragmatisch ist, ist ein Langweiler. Und wer nur träumt, landet letztlich im Irrenhaus.
Im Zentrum des Films steht Tobi, ein gescheiterter Filmemacher, der einen Werbedreh für eine Versicherung macht. Aber als ihm ein fliegender Händler eine Raubkopie einer Cervantes-Verfilmung anbietet und sich das dann als Tobis eigener Studentenfilm herausstellt, da flüchtet er vom Set und macht sich auf in die Hügel von La Mancha. Wie viel Ihrer eigenen Erfahrung der vergangenen 30 Jahre ist in die Figur von Tobi eingeflossen?
I don't know if it really is anymore in Toby. It's about the structure of the whole piece.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Erfahrungen noch in Tobi sind oder ob es sich nicht mittlerweile auf die ganze Struktur des Films übertragen hat. Nachdem das Projekt 2000 kollabiert ist, habe ich mich mit meinem Drehbuchautoren fatalistisch über unsere Taten gebeugt und wir haben uns gegenseitig bemitleidet. Da entstand die Idee, Teile des Films in die Gegenwart zu versetzen. Vieles wurde so einfacher. Zum Beispiel, weil wir nun auch die Figur der Dulcinea besser fassen konnten. Bei Cervantes war sie eine üppige Bauerstochter mit leicht dirnenhaften Zügen. Aber wir wollten sie anders zeichnen. Neben Tobi eben als moderne junge Frau, voller Leben und Träume. Eben eine junge Schauspielerin, deren Träume aus dem Ruder laufen. Und so hatten wir plötzlich unsere Figuren entwickelt. Und am Ende wird Dulcinea noch zum Sancho Panza. Was wollen Sie denn mehr vom Leben?
And then Dulcinea becomes Sancho Panza. What more do you want out of life?
Tobi geht zurück in das Dorf, in dem er 10 Jahre zuvor den Studentenfilm gedreht hat. Der Film hatte damals teilweise drastische Folgen für die Dorfbewohner. Der Don Quixote-Darsteller ist beispielsweise verrückt geworden und glaubt seitdem, er sei wirklich Don Quixote und reitet verkleidet durch die Gegend. Sie, Terry Gilliam, sprechen da in Ihrem Film ja auch die Verantwortung eines Regisseurs an, keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Bereuen oder bedauern Sie rückblickend irgendwelche Entscheidungen, die Sie als Regisseur getroffen haben?
I don't really have any regrets of anything, but
Nein, ich bereue nichts. Aber einige der Ideen zum Film entstanden aus meinen Erlebnissen während der Dreharbeiten zu Die Ritter der Kokosnuss. Wir rückten damals mit dem ganzen Team aus London nach Schottland in ein kleines Dorf namens Doon an. Und während der Dreharbeiten geschah so viel. Ganze Ehen gingen auseinander, Kinder wurden gezeugt, die halbe Dorfbevölkerung wanderte nach London aus, um eine Karriere im Filmgeschäft anzufangen. Ich habe mich schon damals gefragt, wer trägt hier die Verantwortung? Sind wir wirklich schuld oder ist das einfach der Lauf der Dinge? Welchen Einfluss haben Dreharbeiten auf unser Leben? Aber letzten Endes übernehme ich keine Verantwortung für das, was damals in Doon geschah.
Sie haben mal gesagt, jede Katastrophe habe auch etwas Gutes. Sie könnten sich dadurch immer auf etwas Neues freuen. Nun haben Sie dieses riesige Projekt beendet. Was stellen Sie an, ohne diese täglichen Katastrophen, die es zu bewältigen gilt?
Ich bin schon noch im Loch. Vielleicht nicht mehr lange. Man weiß ja nie, wann die Inspiration anklopft. Aber worauf ich mich am meisten freue, sind Ferien mit meiner Frau. Wir haben da ein Haus in Italien, das wir beide seit 2 Jahren nicht mehr besucht haben. Das will ich ändern. Und dann gibt es auch noch meine Enkelin, der Sonnenschein in meinem Leben. Und ich verbringe so gerne Zeit mit ihr. Ihr einfach beim Wachsen zuzusehen, das ist großartig. Interessanterweise war das gar nicht so intensiv bei meinen eigenen Kindern. Damals war ich auch so beschäftigt und habe das Ganze an mir vorbeiziehen lassen. Vielleicht hat das auch etwas mit meinem Alter zu tun. Sie wissen, ich bin im 3. Akt, der Vorhang fällt bald. Und da nimmt man solche Dinge eben intensiver wahr.
Wäre es auch eine Option für Sie, Werbung zu drehen, so wie Tobi?
No, I must be joking. I get offered a lot. I hate commercials. I've done a few in my life.
Nein, Sie scherzen. Ich bekomme zwar viele Angebote, aber ich hasse Werbespots. Das letzte Mal habe ich was für Nike zur Fußball-WM 2002 gemacht. Finanziell großartig. Für 10 Tage bekam ich mehr Geld als ein Jahresgehalt bei meinem aktuellen Film. Sie merken, es ist verführerisch, aber auch eine Falle. Ich habe so viele talentierte Regisseure gesehen, die im Werbebusiness versackt sind. Es ist unkreativ, keine Arbeit mit Ideen, immer nur die Frage, wie kann ich 3-lagiges Toilettenpapier verkaufen? Dieses Hundefutter wird ihr Leben verändern und so ein Unsinn. Ich mag das nicht. Und meine Filmfigur Tobi ist jemand, der Träume verkauft. Und Don Quixote ist jemand, der Träume lebt. Darin liegt ein fundamentaler Unterschied. Ich bin ja in Amerika aufgewachsen und ein Grund, weshalb ich die Staaten verlassen habe, war, dass ich in einer Welt lebte, in der ich nicht mehr unterscheiden konnte zwischen dem, was ich fühle, und dann dem, was mir die Werbung suggerierte, ich zu fühlen habe. Da ging ich am Strand, beim Sonnenuntergang mit meiner damaligen britischen Freundin spazieren, Möwen kreischen, Wellen rauschen, und ich war verliebt. Oder war ich es nicht? Dachte ich vielleicht nur, ich sei verliebt, weil ich das in einer Werbung gesehen habe, dass es eben so aussieht, wenn man verliebt ist. Diese Irritation finde ich grausam, und deshalb versuche ich, dem Werbebusiness aus dem Weg zu gehen.
Confusion that I don't like, and so I do my best to avoid it.
Wenn man sich Ihre Filme ansieht, dann fällt auf, dass immer wieder Ritter auftauchen. Welche Rolle spielen Ritter in Ihrem Leben? Wollten Sie auch mal ein Ritter sein?
Well, that was when I was about 14 years old. I grew out of it.
Ja, als ich 14 Jahre alt war. Klar, Ritter waren in all den Märchen, die ich als Kind so geliebt habe. Ich bin mit Grimms Märchen aufgewachsen. Ritter, Feen, Wälder, Prinzen und Königinnen. Das alles wollte ich auch mal sehen und erleben. Deshalb wollte ich immer nach Europa, um die ganzen mittelalterlichen Schlösser und Burgen zu sehen, die die Heimat dieser Märchen waren. Da schwingt auch eine Sehnsucht nach Einfachheit mit. Wir können Gut und Böse unterscheiden. Könige sind Könige und Ritter sind edel und gut und versuchen, den Frieden zu bewahren. Das hat sich bei mir so verfestigt, dass ich diesen Gedanken gar nicht mehr entkommen kann.
Brauchen wir heute wieder mehr Ritter?
We need something. I have no idea what the world has become, because it's gone. Pandora's box has been opened.
Ritter oder irgendetwas Ähnliches, das brauchen wir dringend. Ich habe nämlich keine Ahnung, was aus dieser Welt geworden ist. Pandoras Box wurde geöffnet. Wahnsinn und Chaos überall, wo Sie hinsehen. Keine Struktur, keine Halteseile. Es ist eine sehr infantile Welt geworden. Der mächtigste Mann der Welt ist ein Kind und verhält sich wie eins. Es sind wirklich seltsame Zeiten. Und die Unsicherheit treibt verrückteste Blüten. Jetzt wenden sich alle plötzlich ihren Stämmen zu, ziehen sich zurück. Wenn die Nation nicht mehr ausreicht, werden es kleinere Einheiten. Kleine, hermetisch abgeschlossene Gruppen, die nicht mehr untereinander kommunizieren. Social Media ist da auch kein Ausweg. Man kann über Social Media nicht kommunizieren, nur etwas sagen oder eben auf Gesagtes reagieren. Intentionen, Kontext, das alles, was unsere Welt ausmacht, geht verloren. Das führt dazu, dass Missverständnisse entstehen, dass man sich nicht mehr traut, etwas zu sagen. Wir gehen dann durch die Welt, halten unseren Kopf schön tief, um bloß nicht aufzufallen.
Sie sagen in The Man Who Killed Don Quixote ja auch, man kann im Filmbusiness eigentlich nur mit Humor überleben.
No, not just film business, life.
Nicht nur im Filmgeschäft, sondern auch im Leben allgemein. Ich verstehe gar nicht, wie das gehen soll. Die Welt ist so absurd geworden, wie kann man da nicht ins Lachen verfallen? Das ist doch das Problem. Die Menschen sind so gereizt geworden. Entweder man hat recht oder nicht. Menschen haben Angst, Witze über gewisse Dinge zu machen, weil sie einen Shitstorm befürchten. Für mich gilt, es gibt nichts, worüber man keinen Witz machen kann. Wissen Sie, an die Universität konnte ich nur dank eines presbyterianischen Stipendiums. Ich sollte Missionar werden, aber alle meine Dozenten und Priester waren immer sauer auf mich, weil ich immer Witze über Gott gemacht habe. Und ich habe immer wieder geantwortet, wie groß ist denn dieser Gott, wenn er sich nicht mal einen Witz gefallen lässt? Und es ist ja letztlich nicht Gottes Problem, sondern das Problem seiner Stellvertreter und Hüter auf der Erde. Und wenn er so mächtig ist, wieso müsst ihr ihn vor mir beschützen? Vor mir, der doch nur Witze macht. Kommt schon, werdet erwachsen.
Protection from a guy who's telling jokes. Come on, grow up.
Soweit Terry Gilliam. The Man Who Killed Don Quixote, so heißt der Film, der am Donnerstag von ihm bei uns in die Kinos kommt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Was ist denn meine Stimmgabel?
Der Seewetterbericht von Montag.
Stimmgabel.
Dem 25. Februar 2013, 5 Uhr GZ. Ja. In den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen.
Ja.
Dann müssen wir Ihre Haarblutze noch drücken und Ihre neue Frisur ist fertig. Habt ihr noch zu lesen?
Jo, hier, kick sie mal. Dei nei blitzt die Ad. Dei mock ich vielleicht mal.
Das ist doch dumm Tüch. Und bringt all gar nix, wenn sie nicht auch ihr ganzes Leben ums Mieten dort.
Aber 3 Kilo in 8, doch.
Der einzig Sorg, die sie verlieren dort, ist ihre gute Lohn.
Sie meint, also erst gar nicht mit der Diät anfangen?
So ist das. Möchtest du vielleicht ein Stück Schokolade?
Oh, wenn Sie mir also fragen, doch, wieso nicht?
Christian Bernd spult wieder vor. Er blickt auf 3 interessante Filme, die am Donnerstag in die Kinos kommen.
Laura! Rocío! Mama! Deine Schwester ist da! Komm runter!
Laura, gespielt von Penelope Cruz, ist zur Hochzeit ihrer Schwester aus Argentinien ins spanische Heimatdorf gereist. Es wird ein heiteres Wiedersehen. Dabei trifft sie auch ihre Jugendliebe Paco, gespielt von Javier Bardem, wieder.
Hola, wie geht's?
Jedes Mal, wenn du aus Argentinien kommst, hast du ein Kind mehr.
Die gelingen mir, wie du siehst.
Der Psychothriller Offenes Geheimnis beginnt in stimmungsvoll südlicher Atmosphäre. Die Hochzeit wird zum rauschenden Fest. Doch als Laura nachts nach ihrer Tochter schauen will, ist diese verschwunden. Kurz danach kommt eine SMS mit einer Lösegeldforderung. Schnell wird klar, dass die Entführer aus dem engsten Familienumfeld stammen müssen. Jetzt ist jeder verdächtig, sogar Lauras eigener Mann.
Laura, vertraust du deinem Mann vollkommen?
Der zweifach Oscar-gekrönte iranische Regisseur Asghar Farhadi versteht es, die harmonische Anfangsstimmung komplett in eine unheimliche Atmosphäre des Misstrauens zu drehen. Wenn auf Videoaufnahmen von der Hochzeit nach Komplizen der Entführer gesucht wird, verwandelt sich das fröhliche Fest in einen feindlichen Ort. Man spürt diesen elementaren Vertrauensverlust immer wieder in Farhadis Filmen, in denen sich die zersetzende Kraft der Repression in seiner eigenen Heimat ausdrückt. In Offenes Geheimnis entwirft er das Psychogramm einer vom wirtschaftlichen Niedergang zerrissenen Dorfgemeinschaft. Die psychologische Dynamik und Intensität, mit der Farhadi das Dickicht aus Misstrauen und Verrat beschreibt, ist virtuos. Von einer sehr persönlichen Vergangenheitsbewältigung erzählt der deutsche Dokumentarfilm Nachlass. Kinder und Enkel von hochrangigen Nazitätern und Holocaust-Opfern sprechen über ihre Familien. Eine Psychoanalytikerin erzählt, wie sie erst als Jugendliche erfuhr, dass ihr Vater ein ranghoher Nazi war. Die Enkelin eines Holocaust-Überlebenden berichtet davon, wie wenig der Großvater von ihrem Umzug von Israel nach Berlin hielt.
Hat dein Großvater verstanden, dass du nach Deutschland gegangen bist?
Nein, ganz eindeutig. Nein, nein, nein und nochmal nein.
Das Dokumentarfilmer-Duo Christoph Hübner und Gabriele Voss zeigt die Interviews ohne Kommentar. Die Namen der Interviewten erfährt man erst im Abspann. Das lässt die Erfahrungen von kaum vorstellbarer familiärer Verdrängung irritierend alltäglich erscheinen. Dem Film gelingen nahegehende Einblicke in die Gefühlslage der Nachkommen von Tätern und Opfern, ohne die Perspektiven zu verwischen. Im Gegenteil, die Erfahrungen könnten nicht gegensätzlicher sein, aber wie tiefgehend sich die Erlebnisse der Zeitzeugen auf die Enkel sowohl von Opfern als auch Tätern übertragen, vermittelt der Film sehr nachvollziehbar. Vom abenteuerlichen Ausbruch eines jungen Mädchens erzählt der französische Spielfilm Ava. Die 13-jährige Ava erhält die erschütternde Diagnose, dass sie bald ihr Augenlicht verlieren wird. Auf den Schock reagiert sie zwiespältig. Sie hat Selbstmordgedanken, aber auch heftige Sommergefühle. Im familiären Strandurlaub löst die Begegnung mit einem Roma-Jungen ein unbestimmtes Verlangen bei ihr aus.
Sein Gesicht ist wirklich unglaublich. Es hätte mich umgebracht, es nicht zu sehen. Und deswegen will ich ihn wiedersehen. Ich will ihn retten und ich will gerettet werden.
Der verwegene Jugendliche mit den wilden schwarzen Haaren weckt in Ava ein Gefühl von lustvoller Auflehnung und sie folgt Juan, der in einem alten Bunker am Strand haust. Der will erstmal nichts von dem forschen Mädchen wissen.
Platz nicht so dämlich.
Aber Ava lässt nicht locker und Juan beißt an. Der französischen Regisseurin Léa Missus gelingt in ihrem Spielfilmdebüt etwas Erstaunliches. Aus der Geschichte einer tragischen Krankheit macht sie ein romantisches Coming-of-Age-Abenteuer der prallen Lebenslust. Bei Ava fallen erwachende Sexualität und Endzeitstimmung zusammen. Die Folge ist ein geradezu existenzialistisches Freiheitsgefühl. Sie taucht in Juans kriminelle Außenseiterwelt ein und wie Missus diesen Ausbruch in immer wieder überraschende Bilder packt, ist mitreißend. Wenn die beiden sich angemalt wie Stammeskrieger auf den Raubzug machen, wirkt das auf eine unverfroren naive Art utopisch, die an das Kino der Nouvelle Vague erinnert. Der Film verkörpert einen optimistischen Glauben an die revolutionäre Kraft der Fantasie, wie er im Kino selten geworden ist.
Christian Berndt über drei Filme, die am Donnerstag in den Kinos anlaufen. Offenes Geheimnis, Nachlass und Ava.
Genosse Oberstleutnant, Leutnant Strelig, Gerätskompanie Schlegel.
Das ist also Ihr Grenzabschnitt hier, ja?
Ja, Genosse Oberstleutnant.
Machen morgens auf und haben so ein Ding vor der Nase. Den Schlaf möchte ich haben.
Ja, der Leutnant hat morgens so ein Ding vor der Nase, so ein Ding, einen Heißluftballon. Am Donnerstag kommt Bully Herbigs Film Ballon in die Kinos, der von der spektakulären Flucht zweier Familien mit dem Heißluftballon erzählt, aus der DDR. Gleich gibt's mehr dazu in Vollbild und wir sprechen auch über einen Film, der durchaus umstritten ist, weil er versucht, Bilder für das Attentat auf der Insel Utøya 2011 zu finden. Herzlich willkommen bei Vollbild, ich bin Susanne Burg. Bilder der Allmacht, so lautet der Titel eines neuen Buches, das gerade erschienen ist. Darin geht es um die Darstellung der Staatssicherheit in Film und Fernsehen. Ein Thema, das durch Filme wie Andreas Dresens Gundermann oder Ballon von Bully Herbig im Moment große Konjunktur hat. Erleben wir gerade eine Art Revival von Stasi-Filmen und welche neuen Bilder entstehen dabei über den DDR-Geheimdienst? Antworten gibt der Historiker und Filmjournalist Andreas Kötzing, erst Herausgeber des Buches Bilder der Allmacht. Guten Tag.
Hallo, Frau Burg.
Gundermann und Ballon laufen gerade im Kino bzw. kommen ins Kino. Die ARD zeigt zum Jahrestag der deutschen Einheit die Stasi-Dokumentation Honeckers unheimlicher Plan. Auf Amazon Prime startet in ein paar Wochen die neue Staffel der Stasi-Serie Deutschland 83, also eine ganze Menge. Täuscht der Eindruck oder ist die Stasi medial gerade so präsent wie selten zuvor?
Sie ist in der Tat gerade sehr präsent und trotzdem, glaube ich, täuscht der Eindruck, weil sie ist schon dauerhaft und sehr lange ist und in Konjunkturen und kleineren Wellen immer mal wieder kommt. Also um den Jahrestag 3. Oktober oder 9. November drumherum finden wir eigentlich immer eine ganze Menge an neuen Produktionen zur DDR-Geschichte im Fernsehen und im Kino. Und interessanterweise sind fast alle diese DDR-Geschichten immer auch irgendwie Stasi-Geschichten. Also das eine Thema ist mit dem anderen sehr eng verzahnt. Und das war auch die Ausgangsbeobachtung für dieses Buch, als ich mich ein bisschen intensiver mit dieser DDR Problematik im Kino beschäftigt hatte und eben festgestellt habe, dass alle diese Filme immer irgendwie diesen Stasi-Diskurs bedienen, haben wir 2016 mal eine große Konferenz in Leipzig veranstaltet, sehr viele Wissenschaftler eingeladen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und haben versucht, tatsächlich mal in längerer Perspektive herauszukriegen, wo kommen diese Stasi-Motive eigentlich her? Sind sie tatsächlich neu im Kino oder lassen sie sich nicht sogar bis in die Zeit des Kalten Krieges zurückverfolgen? Denn interessanterweise gibt es die Stasi als Thema im Kino und im Fernsehen eben schon deutlich länger. Die ersten Filme sind tatsächlich schon aus den 50er Jahren, da war der Geheimdienst gerade erst gegründet worden.
Zu welchen Erkenntnissen sind Sie dann gekommen? Warum ist die Stasi ein so beliebtes Thema für deutsche Geschichtsfilme?
Es lässt sich einfach sehr, sehr viel daran festmachen. Und insbesondere nach dem Jahr 89, 90 ist natürlich durch die Öffnung der Archive sind sehr, sehr viele Themen dadurch virulent geworden. Das ganze große Thema des Verrates, die inoffiziellen Mitarbeiter, darum, worum viele Aufklärungssachen in der Öffentlichkeit gekreist sind, viele Forschungen sich damals darauf rubriziert haben und dann eben auch früher oder später Film und Fernsehen darauf aufmerksam geworden sind. Eine starke Zäsur war natürlich 2006, als Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck ins Kino gekommen ist und dieser Film so ein immenser Erfolg war, nicht nur national, sondern auch international. Und er hat es geschafft, in Anführungsstrichen, diese beiden Themen so eng miteinander zu verzahnen, dass man seitdem eigentlich fast keine DDR-Themen im Kino mehr erzählen kann, ohne auf diesen Stasi-Diskurs einzugehen. Also Filme zur DDR-Geschichte in den letzten Jahren, in denen die Stasi keine Rolle gespielt hat, die muss man wirklich suchen wie die Nadel im Heuhaufen. Es gab ein paar Boxhagener Platz von Matti Geschonek zum Beispiel oder auch Das schweigende Klassenzimmer im letzten Jahr von Lars Kraume, in dem die Stasi nicht vorkam, aber die letzten Endes trotzdem ähnliche Themen berührt haben. Bei Kraume war es ja dann auch wieder das Verratsthema, das im Mittelpunkt stand.
Es sind eben immer wieder die gleichen Ansätze, häufig doch auch sehr klischeebehaftet mit dieser Stasi-Figur. Jetzt gibt es ja auch einen Film wie Gundermann, der durchaus versucht hat, diese IM-Vergangenheit des Liedermachers differenziert darzustellen. Inwieweit ist das ein anderer Blick auf das Stasi-Thema?
Ich finde schon, dass es ein anderer Blick ist. Sie haben es gesagt, Klischees spielen häufig eine ganz starke Rolle, deswegen ja auch bei uns Bilder der Allmacht. Ne? Es ist immer wieder dieser allmächtige Geheimdienst, der sich in diesen Stasi-Figuren verkörpert. Und Andreas Dresen hat mit Gundermann ja mal den Versuch unternommen, gar nicht so sehr ausdrücklich auf die IM-Tätigkeit als solche abzuheben, sondern sich mit dem Mensch Gundermann zu beschäftigen, der eben auch inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit war, aber das eben nicht allein nur seine Identität ausmacht, sondern sein Leben als Sänger, seine Liebesgeschichte, seine Arbeit als Baggerfahrer im Braunkohletagebruch. All das rückt er ja zusammen, um einen sehr multiperspektivischen Blick auf so eine Persönlichkeit wie den Gundermann zu werfen, in dem dann interessanterweise die eigentliche IM-Tätigkeit eher eine Leerstelle bleibt. Das finde ich ganz spannend an dem Film, denn während ja sehr viel drüber geredet wird oder auch sehr viel kurz mal angerissen wird aus seinen Akten heraus, bleibt im Bild eigentlich nicht zu sehen, was er tatsächlich konkret als IM für die Stadtsicherheit gemacht hat. Es wäre eine interessante Frage mal an Andreas Dresen, warum er das eigentlich nicht mit ins Bild gerückt hat. Vielleicht hätte das die Figur gekippt, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hätte es diese Ambivalenz nicht mehr so gegeben, wenn die Kamera da tatsächlich hingegangen wäre an diesem Moment, wo es vielleicht noch ein bisschen schwieriger geworden wäre, seinem Leben gerecht zu werden.
Ganz anders geht ja jetzt Bulli Herbig an das Thema heran. Sein neuer Film Ballon kommt ins Kino. Da geht es auch um DDR-Geschichte, um die Flucht mit einem Heißluftballon. Er inszeniert diese Flucht zweier Familien als wirklich spannenden Thriller. Die Stasi spielt auch eine Rolle. Wie wird sie dargestellt?
Das ist in der Tat ganz anders natürlich als bei Andreas Dresen, weil Michael Herbig wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich will einen authentischen Film über DDR-Geschichte drehen. Nein, er hat genau das gemacht, was Sie eben schon angerissen haben. Er wollte einen spannenden Thriller aus dieser Fluchtgeschichte machen, was ihm interessanterweise, wie ich finde, auch gelungen ist. Also der Film ist wirklich sehr spannend geworden, obwohl man die Geschichte kennt, obwohl sie schon mal fürs Kino verfilmt worden ist in den 80er Jahren in einem Hollywood-Film. Und die Stasi, da ist der Film natürlich geschichtspolitisch eher so ein bisschen so ein Rollback in den Kalten Krieg. Das sind die bösen Figuren, die verfolgen diese Familien, auch wenn der Hauptstasi-Major diesmal kein grauen, sondern so einen burgunder-roten Mantel anhat. Ansonsten gibt es da eigentlich kaum viel Varianz. Das ist im Prinzip eigentlich die ganzen alten Geschichten, die wir kennen von dem Geheimdienst, der dann immer nur an den Fäden ziehen muss, um sofort an die wichtigsten Informationen zu kommen. Da findet man ein paar Medikamente, schon weiß man, welche Apotheke dafür zuständig ist. Dann sind es nur noch 3 Schritte, bis man der Familie schon auf den Fersen ist. Also das sind so ein bisschen diese altbekannten Allmachtsbilder, die er dann wieder aufgegriffen hat, um die Stadtsicherheit da zu inszenieren. Er macht letztendlich eine Genregeschichte daraus, was auch interessant interessant ist. Mittlerweile ist man vielleicht auch so weit, dass die Stasi so weit historisiert ist, dass man auch Genregeschichten machen kann, wie diesen Thriller. Ich meine, denken wir an Kundschafter des Friedens von Robert Thalheim im letzten Jahr. Der hat eine Stasi-Komödie gemacht. Also die Stasi ist sehr offen, sage ich mal, als Erzählfigur, um da verschiedene Dinge hineininterpretieren zu können.
Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Filme es schon über die DDR-Vergangenheit gibt und wie häufig dabei auf die Stasi und die Themen Verfolgung, Verrat abgehoben wurde, fragt man sich schon, ob das Thema nicht irgendwann mal auserzählt ist.
Ja, offenbar nicht. Also es geht ja immer munter weiter. Sie haben die Beispiele erwähnt. Deutschland 83 wird fortgesetzt. Da ist sogar schon die nächste Staffel in Auftrag gegeben worden. Also ich glaube, da ist noch lange kein Ende in Sicht. Da sind noch viele Geschichten da, die immer weiter erzählt werden. Das, was wir jetzt gemacht haben mit dem Buch, ist eigentlich eine lose Bestandsaufnahme, eine vorläufige Bestandsaufnahme, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir in 2-3 Jahren schon über eine Neuauflage oder weitere Kapitel nachdenken können mit den Stasi-Filmen, die wir dann gesehen haben, die vielleicht demnächst erst im Fernsehen oder im Kino zu sehen sein werden.
Und der von Ihnen eben erwähnte Band, der heißt Bilder der Allmacht, die Staatssicherheit in Film und Fernsehen, ist gerade im Wallstein Verlag erschienen. Andreas Kötzing ist der Herausgeber und Ihnen vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Vor 7 Jahren wurden 500 Jugendliche in einem Ferienlager auf der Insel Utøya von einem schwer bewaffneten Attentäter überfallen von Anders Breivik. Ein Trauma, das Norwegen bis heute tief erschüttert. Der norwegische Regisseur Erik Poppe hat nun einen Spielfilm über das Attentat gedreht, erzählt aus der Sicht der Opfer. Utøya, 22. Juli heißt der Film und er läuft jetzt im Kino. Als ich Erik Poppe zum Interview getroffen habe, wollte ich erstmal von ihm wissen, wo er an jenem Tag war, am 22. Juli 2011.
Well, I was in my car on my way back to Oslo after having 2 weeks of holiday.
Also ich saß gerade im Auto und fuhr zurück nach Oslo, nachdem ich 2 Wochen Ferien gehabt hatte, als mich meine Assistentin anrief und sie schrie regelrecht ins Telefon, etwa 1 Minute nachdem die Bombe im Zentrum von Oslo hochgegangen war und in dem Gebäude, in dem sie saß, hat alles gezittert, die Fenster waren zerborsten und ich sagte ihr einfach nur, geh so schnell wie du kannst nach Hause. Und daraufhin machte ich das Radio an, aber zuerst waren die Nachrichten noch gar nicht so weit, bis dann die ersten Nachrichtensendungen kamen und ich fuhr erstmal nach Hause und ursprünglich war es geplant, dass ich an diesem Abend auf eine Geburtstagsparty gehe. Ich bin dann auch zu dieser Geburtstagsparty gegangen, aber da saßen eigentlich alle nur herum und verfolgten die Nachrichten und plötzlich hörten wir dann eben auch, dass in Utøya im Norden Oslos auf dieser Insel Schüsse gehört wurden und Hubschrauber kreisten plötzlich über dem Ort, an dem ich mich befand, weil der befand sich in etwa in der Mitte zwischen Utøya und Oslo und es war einfach total schockierend und das wurde dann im Verlauf des Abends, wurde aus schlechten Nachrichten fürchterliche Nachrichten. Es war einfach eine schreckliche Nacht.
Shocking news and it just went from bad to worse. I mean, it was a sort of a horrible day, evening, night.
Die Ereignisse haben Norwegen schwer erschüttert. Das Ganze ist nun 7 Jahre her. Warum hatten Sie das Gefühl, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist für einen Film?
I thought that the focus on what people were discussing were no longer what happened.
Mir war einfach klar geworden, dass plötzlich ganz andere Themen in den öffentlichen Fokus gerückt waren. Man fragte sich, wie man das Zentrum von Oslo wieder aufbauen solle, wo der Ort für ein Denkmal für die Opfer von Utøya errichtet werden könnte. Und in der gesamten Diskussion fehlte mir beispielsweise, dass man nochmal genauer analysierte, wo dieser Terrorist herkam. Er war ein Rechtsextremer. Und diese Debatte fehlte. Und dass sich Rechtsextremismus ausbreitet, darüber gab es überhaupt keine Diskussion. Und wenn immer wir in den Medien über Schulmassaker informiert werden oder über weitere Terrorattacken, dann geht es immer nur um die Täter. Das ist natürlich nicht uninteressant. Aber was ist mit den Opfern? Und ich wollte mit meinem Film auch emotional reagieren und eine gewisse Wut ausdrücken und einfach Fragen stellen. Und das sind eben Fragen, wie können wir solche Tragödien in Zukunft verhindern? Und das ist eine Frage, die müssen wir einerseits den Politikern stellen, aber die müssen wir auch uns selber stellen.
Sie haben ja auch beschlossen, den Film radikal aus der Perspektive der Opfer zu erzählen. Vor allem eines Opfers, der 18-jährigen Kaya, die zusammen mit ihrer jüngeren Schwester im Camp ist. Die beiden werden bei dem Angriff getrennt und Kaya sucht dann ihre Schwester. Alles ist in einer Einstellung gedreht. Warum diese Entscheidung? Warum wollten Sie, dass wir als Zuschauer bei Kayas Perspektive bleiben?
Well, when you see incidents like these presented in cinemas today, you see it in some sort of an entertaining form.
Normalerweise, wenn wir Filme sehen, die mit Terrorattacken zu tun haben, dann wird das in einer Art Hollywood-Ästhetik gezeigt. Es wird wild hin und her geschnitten zwischen den Tätern und den Opfern, zwischen den Bösen und den Guten. Aber das schafft letztendlich eine Distanz beim Zuschauer. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich es schaffen, beim Zuschauer eine Art Bewusstsein für dieses schreckliche Ereignis zu schaffen? Und auch, dass man eine Präsenz fühlt, wenn man zuschaut. Das war dann der Grund, warum ich mich dafür entschlossen habe, das in einer einzigen Einstellung zu drehen. Weil mit den Überlebenden, mit denen ich geredet habe, die haben alle gesagt, dass diese 72 Minuten, die das gedauert hat, sich wie endlos angefühlt haben. Und jetzt war für mich eben die Frage, wie drücke ich diese Endlosigkeit in Zeit aus? Und da blieb mir nicht sehr viel anderes übrig, als das genau in einer Einstellung an genau derselben Zeit, nämlich in 72 Minuten zu erzählen.
Was waren die Herausforderungen, in einer Einstellung zu drehen?
Well, I wanted to bring in a lot of survivors and put the story right.
Wie gesagt, es ging ja darum, dass ich so ehrlich und wahrhaftig wie möglich erzählen wollte. Und ich hatte ja mit sehr vielen Überlebenden gesprochen und bestand natürlich die erste Herausforderung darin, Schauspieler zu finden, die das spielen können, junge Leute, die dann natürlich auch Amateurschauspieler sind und den gesamten Film tragen müssen. Das war natürlich schon schwer. Und da machte ich mir schon Sorgen, ob es genug junge, talentierte, nicht professionelle Schauspieler gibt, die das ausdrücken können. Aber wir haben dann den ganzen Sommer geprobt. Wir sind wirklich von Szene zu Szene gegangen. Und ich habe auch versucht, sie mental vorzubereiten, nicht, dass da irgendwelche Traumata entstehen. Und dann entstand natürlich auch ein weiteres Problem, wie präsentiere ich diesen Film dem Publikum, damit das nicht wie ein Horror- oder wie ein Genrefilm wirkt, der irgendwie austauschbar ist. Und daher waren wir auch sehr dezent, wenn es um das Marketing dieses Films ging.
In the marketing and we don't have action-filled trailers or whatever because that's not the way we want to present the film.
Sie sprechen da ethische Fragen an, solche wie, wie viel sollen wir als Zuschauer sehen? Wie viel können Sie als Regisseur zeigen, ohne dass Sie sich dem Vorwurf aussetzen, das Leiden von Menschen auszuschlachten und voyeuristisch zu sein? Sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Und trotzdem lebt auch Ihr Film natürlich von der Spannung. Als ich im Kino war, haben die Zuschauer fast die Luft angehalten und sich quasi mit Kaya zusammen versteckt, so als seien sie Teil der Szene. Das heißt, geht das überhaupt, einen Film zu machen, der Spannung erzeugt und nicht gleichzeitig auch Entertainment ist?
Well, yeah, there is of course a lot of suspense in the film, but we wanted to put it together.
Es gibt viele Spannungselemente in dem Film und trotzdem haben wir versucht, es als eine Art Antifilm zu inszenieren. Wir wollten eben die Geschichte so wahrhaftig wie möglich erzählen. Und natürlich, wie unterscheidet man sich dann von einem Horrorfilm? Das hat vielleicht damit etwas zu tun, wie man die Helden zeigt, die ja sonst immer sehr eindimensional dargestellt werden. Und Kaya ist jemand, ja, sie hilft Leuten, aber sie macht auch Fehler. Sie begegnet diesem Jungen im Zeltlager und schickt ihn einfach nur in den Wald. Und das ist die falsche Entscheidung. Und wir wissen das auch als Zuschauer. Wir begegnen diesem Jungen ja noch einmal wieder. Aber mir war es doch sehr wichtig, diese Realität eben zu zeigen. Und natürlich kann man mir die Frage stellen, warum habt ihr diesen Film gemacht? Und was erwarte ich von dem Publikum, wenn es aus diesem Film herauskommt? Und in erster Linie möchte ich, dass man sich Fragen stellt. Man soll sich fragen, wie man in Zukunft so etwas verhindern kann. Und deswegen wollte ich dieses gewisse Bewusstsein schaffen.
Was waren denn die Reaktionen auf den Film, besonders in Norwegen?
Also zunächst waren doch sehr viele sehr skeptisch. Viele haben auch gesagt, so einen Film könnten sie sich einfach nicht anschauen. Und die Leute, die dann den Film sich angesehen haben im Kino, da hat sich dann auch das so ein bisschen herumgesprochen, dass der Film nicht so brutal ist. Das führte dann dazu, dass die Zuschauerzahlen etwas besser wurden. Aber wie gesagt, die Frage, die man sich wirklich stellen soll, ist, wie hätte man sich selbst verhalten und was kann man tun?
Der norwegische Regisseur Erik Poppe über Utøya, 22. Juli, der jetzt im Kino läuft. Und am Ende der Sendung greifen wir den Film noch einmal auf, nämlich die eine Einstellung, in der der Film gedreht ist, und schauen auf die interessantesten One-Shot-Filme. Vor knapp 3 Monaten haben wir mit Vollbild aus München gesendet vom dortigen Filmfest. Und da war auch eine Regisseurin zu Gast, deren Abschlussfilm der Hochschule für Film und Fernsehen in der Reihe Neues Deutsches Kino lief. Alles ist gut, heißt das Debüt. Und es ist ein sehr interessanter Film über eine Nacht, die nach einer Feier einen falschen Abzweig nimmt. In den letzten 3 Monaten ist sehr viel passiert und auch darüber möchte ich mit der Regisseurin sprechen. Freut mich, dass Sie da sind. Guten Tag, Eva Trobisch.
Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
Sie haben beim Filmfest in München den Preis für die beste Regie bekommen und Ihre Hauptdarstellerin Enne Schwarz den dann als beste Schauspielerin. Im August waren Sie beim Filmfestival in Locarno, haben dort einen Preis für den besten Debütfilm bekommen und waren dann plötzlich im Fokus der internationalen Presse. Manche Branchenmagazine haben über Sie sehr positive Kritiken geschrieben. Ja, am Donnerstag kommt jetzt der Film in die Kinos hierzulande. Wie haben Sie die letzten 3 Monate erlebt?
Ja, irgendwie so staunend. Man steht da so ein bisschen neben sich und auf der anderen Seite werden die Dinge dann plötzlich auch ganz real und konkret. Und ich habe 2 sehr schöne Festivals erlebt. München war ganz toll, den da so als Heimspiel vorzustellen, weil ich habe ja in München studiert. Die Preise waren ganz toll, auch dass sozusagen Enne und ich, weil diese Zusammenarbeit eine ganz besondere war, eine ganz innigliche und wir immer Angst hatten, dass das getrennt wird. Und deswegen war das so unheimlich schön, dass wir den beide bekommen haben. Und Locarno war eine meiner schönsten Festivalerfahrungen bis jetzt, weil das so ein sehr familiäres, konzentriertes Festival ist, wo man sich begegnet und diese Begegnungen und dieses Kennenlernen von wahnsinnig spannenden, tollen Menschen und Filmschaffenden sind eigentlich so die Sachen, die mich so genährt haben. Und das andere hat so einen Abstraktionswert. Das muss man dann, glaube ich, auch so ein bisschen wegschieben. Und dann bringe ich mein Kind in die Kita und hole den ab und fange dann nicht an, meine Kritiken alle zu lesen, weil da wird man, glaube ich, auch verrückt schnell.
Sprechen wir mal über den Film. Es beginnt alles mit einer Party. Ihre Protagonistin Janne lernt über ihren Chef Martin kennen. Die beiden trinken, feiern, stolpern dann nach Hause. Und Janne bietet Martin an, auf ihrer Couch zu übernachten.
Dann musst du raus.
Ich muss überhaupt. Egal.
Komm, ab ins Bett.
Du redest mit mir, wie wenn ich 5 wäre oder sowas. Ich bin aber nicht 5.
Dann benimm dich doch nicht so.
Okay. Ist so besser, ja?
Das ist doch albern.
Was ist denn los? Das ist albern, ja?
Ja, das ist albern.
Ja, man merkt schon hier, die Stimmung kippt im Laufe dieses Dialogs ein bisschen. Es ist nicht mehr nur spielerisch. Martin bedrängt sie, zwingt ihr dann Sex auf, sie gibt nach. Und es ist nicht wirklich klar, was ist das nun? Hat Martin Janne einfach ein bisschen gedrängt oder war das eine Vergewaltigung? Frau Trobisch, was brachte Sie auf die Idee, genau einen solchen nicht ganz klaren Moment ins Zentrum Ihres Films zu stellen?
Naja, weil wenn es klar ist, dann ist es ja klar.
Auch da kann man ja durchaus hinterher dann einige Konflikte dran entwickeln.
Genau, aber mich interessiert natürlich erstmal immer das mehr, was nicht so ganz eindeutig ist, wo ich Fragen habe. Und ich glaube, dann zusätzlich zu meinem grundsätzlichen erzählerischen Anspruch ist natürlich das, was da passiert, etwas, was wahrscheinlich viel häufiger noch passiert als die eindeutigen Dinge. Und rein strafrechtlich ist das eine Vergewaltigung, weil sie sagt nein und er setzt sich darüber hinweg. Aber es ist ja niemand dabei, also der mitschreibt und dann sozusagen beweisen könnte, dass es strafrechtlich Vergewaltigung ist. Und dann, wenn das nicht gegeben ist, bleibt das sozusagen zwischen den beiden Menschen. Und dann ist es eine ganz individuelle Wahrnehmung und eben auch eine ganz individuelle Entscheidung, als was man das etikettiert. Und in dem Film geht es auf eine Art unter anderem auch darum, dass diese beiden Menschen das miteinander verhandeln, was es denn war. Und die Art und Weise, wie man es etikettiert, hat natürlich damit auch zu tun, wie man sich selber sieht und was man davon für Nachteile oder Vorteile sich verspricht, welchen Raum man dem einräumen möchte. Oder eben nicht. Das hat sozusagen ganz, ganz viele Komponente, die dann dazu führen, dass man es als Vergewaltigung bezeichnen möchte oder eben nicht. Und Janne entscheidet sich aus freien Stücken und sehr selbstbestimmt dazu, diese 1,5 Minuten schlechten Sex nicht als Vergewaltigung zu etikettieren, weil sie einfach keine Lust darauf hat, in dieser Opferrolle zu sein und keine Lust darauf hat, in dieser hitzigen Debatte sich als Opfer zu exponieren oder auch den ganzen Rattenschwanz, der dann kommt, also mit Anzeige, wo man dann vor Gericht irgendwie alles erzählen muss und der Betroffenheitsgestus der Freunde und der Familie, den sie auch mal so kurz antestet und dann merkt, aha, nee, die Mutter reagiert derartig alarmiert, das lasse ich mal lieber bleiben. Genau, darauf hat sie keine Lust und möchte lieber den Job und entscheidet sich aus freien Stücken dazu, das nicht an die große Glocke zu hängen. Und das hat für alle Konsequenzen.
Genau, und das Spannende ist ja auch, was es mit ihr anstellt, ne? Denn sie trägt so diesen Kampf aus zwischen äußerer Fassade, alles ist gut, und ihrem Innenleben. Und da merkt man irgendwie so ganz easy ist es dann doch nicht. Was ist es, was es mit ihr anstellt im Laufe des Films?
Ich glaube, das ist auch einiges. Also ich glaube, das ist nicht diese anderthalb Minuten, wenn wir mal darüber sprechen, die sie dann am Ende einholen, sondern es ist viel systemischer und komplexer. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Dinge anders laufen würden, könnte das auch durchaus sein, dass diese anderthalb Minuten sie wirklich in keinster Weise beschädigt haben. Das kann man nicht pauschal beantworten. Das ist extrem individuell, und da würde ich mir auch wünschen, dass das wirklich jeder Frau zugestanden wird, dass sie einen individuellen Umgang damit entwickeln darf. Und bei ihr ist es, glaube ich, einerseits, sie entscheidet das und damit entscheidet sie für andere mit. Sie entscheidet sozusagen für den Täter, dass er sich auch nicht als Täter fühlen darf und auch nicht Reue zeigen kann. Das ist ja alles unangenehm, was ich total verstehe. Dennoch nimmt sie ihm eigentlich seinen Handlungsraum. Sie entscheidet für ihren Freund, dass er der Ahnungslose ist.
Denn sie sagt ihm nichts?
Sie sagt ihm nichts. Das heißt, sie entmündigt ihn auf eine Art, sich als erwachsener und gleichberechtigter Partner wissentlich um die Situation zu verhalten. Und all das hat Konsequenzen in dem Umgang dieser Beteiligten mit ihr. Sie isoliert sich, und sie isoliert aber auch die anderen von sich.
Nun ist der Film ja mitten hineingepurzelt in die MeToo-Debatte. Was waren eigentlich die Reaktionen auf den Film?
Das ist total spannend, weil der ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Und das bestätigt mich eigentlich nur darin, was mich auch immer schon ein bisschen irritiert hat an der Debatte, dass da versucht wird, mit pauschalen Antworten auf individuelle Fälle einzugehen. So richtig ich sie finde. Also ich kritisiere zum Teil Auswüchse der Debatte und bestimmte Umgangsformen, aber grundsätzlich, dass sie stattfindet, finde ich sehr richtig und wichtig. Aber die Rezeption ist sehr, sehr, sehr individuell, und jeder geht in einen sehr persönlichen Dialog mit dem Film. Und dieser persönliche Dialog basiert auf den eigenen Erfahrungen, die man hat. Und insofern habe ich wirklich schon die unterschiedlichsten Geschichten gehört, die in diesem Film gesehen worden sind. Eben von einer Frau, die vergewaltigt wird und das verdrängt, und am Ende bricht es sich Bahn, über Leute, die sagen, es war keine Vergewaltigung, Leute, die den systemischen Ansatz, eben, dass man es nicht monokausal oder losgelöst aus den Kontexten sehen kann, interessiert. Also jeder hat dann einen sehr anderen Zugang, und der ist sehr abhängig von der Sozialisierung, Persönlichkeit und individuellen Erfahrungen.
Auch abhängig vom Geschlecht? Reagieren Männer anders als Frauen, oder gibt es da auch keine Regel?
Gibt es auch keine Regel. Gibt es also auch unter den Männern welche, die sagen, ja, also was ist denn jetzt irgendwie das Problem? Und welche, die wahnsinnig mit ihr mitgehen und total emotionalisiert sind. Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass es einen typisch männlichen, typisch weiblichen Blick gibt.
Ist ja interessant, dass Sie sagen, dass Sie so emotionalisiert sind, denn der Film selber ist ja so unglaublich, erzählt ja so unglaublich unaufgeregt. Mhm. Ist das vielleicht auch die Stärke, dass man sich deswegen darauf einlassen kann, weil er eben einem nicht versucht, irgendeine Interpretation so sehr überzuhelfen?
Ja, das freut mich tatsächlich total. Es ist ja auch mein erster Film, und das war so was, wo ich immer dachte, na, geht das auf? Aber das zu sagen, dieser distanzierte Blick, für den wir uns entschieden haben, den Figuren einen Schutzraum zu geben, die Figuren in ihrer Welt zu lassen, die tun das nicht für uns, die tun das nicht für den Zuschauer, sie sind keine funktionalen Figuren, die uns irgendwas erzählen wollen, die einer Regie oder einem Buch dienen, um eine Botschaft zu transportieren, sondern sie sind Figuren, sehr individuelle, und erleben was miteinander, und wir gucken zu. Und ich glaube, diese Distanz hat auf eine Art dazu geführt, dass jeder eben auch so in eine ganz persönliche Resonanz mit dem Film gehen kann, und führt offensichtlich dazu, dass er sehr emotional wahrgenommen wird, obwohl wir uns gegen eine manipulative Erzählhaltung entschieden haben. Und dass das sich nicht ausschließt, ist was mich persönlich wahnsinnig freut.
Alles ist gut. Das ist der Debütspielfilm von Eva Trobisch. Er kommt am Donnerstag ins Kino. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
In einem guten Western geht es um mehr als um den schnellsten Revolverhelden und wilde Verfolgungsjagden durch die Prärie. Immer hat dieses mitälteste Genre der Filmgeschichte auch über Mythen und gesellschaftliche Zustände reflektiert. Und das nicht nur in den Vereinigten Staaten. Eine Art Neo-Western ist der Film Sweet Country des Australiers Warwick Thornton, der jetzt in die Kinos kommt. Im Zentrum steht das Verhältnis der weißen Einwanderer zu den australischen Ureinwohnern. Warwick Thornton selbst stammt ebenfalls von den Aborigines ab. Was uns ein Film über die Lebenswelten der Aborigines zu erzählen hat, in welcher Erzähltradition Sweet Country steht, was es in Australien heißt, Filme über Aborigines zu drehen, darüber spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Hallo.
Hallo.
Sweet Country hat im letzten Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig den großen Preis der Jury gewonnen. Lass uns kurz die Geschichte skizzieren. Der Film spielt 1929 im Outback des Northern Territory in Australien.
Ja, also weiße Siedler lassen sich nieder und ganz schnell ist ein Panorama erstellt, wie unterschiedlich sie mit den australischen Eingeborenen umgehen. Die meisten halten sie wie Leibeigene, wie Sklave. Lediglich so ein Prediger versucht, so ein bisschen christliche Nächstenliebe walten zu lassen. Dafür müssen sie aber auch an seinem Tisch sitzen und mit ihm beten. Und dann kommt ein Engländer an, der eine Farm aufbauen möchte. Der ist sehr traumatisiert noch vom Ersten Weltkrieg. Und die Gewalt, die er dort erlebt hat, nimmt er eigentlich mit, lässt sie weiter an den Aborigines aus. Und da gibt es den Aborigines Sam. Aus Notwehr wird er diesen Engländer umbringen. Und er weiß, er hat einen Weißen umgebracht. Und deshalb flieht er mit seiner Frau. Das ist dann eine ganz lange Verfolgungsjagd. Und dann hat der Film nochmal eine überraschende Wendung und wird zum Gericht. Rechtsdrama und da geht es dann um Justiz gegen Lynchjustiz.
Aber im Grunde genommen eben ein Western, was ja in der amerikanischen Tradition sehr verankert ist. Warum hat denn nun Warwick Thornton dieses Genre gewählt, um von der Diskriminierung und Ausgrenzung der Aborigines zu erzählen?
Ja, weil das ja Motive sind, die wir alle kennen, die sich ganz gut neu besetzen lassen und weil da natürlich immer auch Assoziationen mitschwingen. Also zum Beispiel Western hast du ja immer Aufbruch, Neuanfang. Und ganz schnell ist hier so ein Sittenbild aus Australien Anfang der 30er Jahre auch erstellt. Also wir bekommen mit, dass da die Moderne noch längst nicht eingezogen ist. So die einzigen Geräusche, die es gibt, sind Feuerprasseln, die Insekten, brodelnder Kaffee und dann einfach die Hiebe, mit dem eben immer wieder die Aborigines bestraft werden, dann hast du natürlich die endlose Weite, aber die Weite ist hier ein rotbrauner Boden, der dann von den Weißen domestiziert wird. Dann hast du natürlich die Assoziation gesetzloser Raum und du kriegst hier ganz schnell mit, dass die Aborigines wirklich keine Rechte haben, dass sie einer unheimlichen Willkür ausgesetzt sind. Dann hast du die lange Verfolgungsjagd und dann kriegst du eben wieder mit, wie der Aborigine Sam eben in der Natur zu Hause ist, dass er die Zeichen ganz anders lesen kann, dass er weiß, wo man Wasser findet. Ja, und dann, zum Western gehört ja auch immer Beginn der Zivilisation und das Element kommt dann ja auch mit rein, weil es gibt dann ja auf einmal eine Gerichtsbarkeit. Aber das ist dann eben ganz spannend, weil der Film auch die Fragen aufwirft, ja, auf was für einem Boden der Gewalt wird denn hier überhaupt eine Gesellschaft aufgebaut? Und wer ist dann schließlich letztendlich der Nutznießer dieser neuen Zivilisation?
Weil du die Diskriminierung erwähnst in den, naja, da speziell 1929, nun liest man ja auch heutzutage immer wieder über Diskriminierung von Aborigines. Was heißt es überhaupt, als Aborigine in Australien Filmemacher zu werden? Wie kam Warwick Thornton eigentlich zum Film?
Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Familiengeschichte. Ich meine, ganz banal ist es doch so, wer die Bilder produziert hat, die macht. Und du kannst natürlich wirklich andere Menschen einfach aus den Bildern ausschließen oder sie nur deformiert zeigen. Und das ist mit den Aborigines passiert. Und Warwick Thorntons Mutter hat dann Anfang der 1980er Jahre einfach ein Radio- und TV-Programm von Aborigines für Aborigines aufgebaut. Und das wird dann auch in den Muttersprachen gesendet. Die Nachrichten sind deshalb ewig lang, weil sie werden in 6 Idiomen ausgestrahlt. Das Radio ist eben unheimlich wichtiges Kommunikationsmittel, weil die Aborigines ja sehr zersiedelt leben und so können sie Informationen austauschen. Man kann ganz einfach auch sagen, dass sie über Bild und Ton einfach auch gelernt haben, ihre Kultur zu bewahren und einfach auch weiterzugeben.
Und wenn wir uns nochmal Warwick Thornton als Filmemacher anschauen, um welche Themen geht es in seinen Filmen, welche Facetten des Aborigine-Alltags und Lebens bildet er dort ab?
Ja, er hat ja für den Aborigine-Fernsehsender dann schon Kurzfilme gedreht und Greenbush ist so einer, der lief auf vielen Festivals und er hat auch als Radiomoderator gearbeitet für eine Musiksendung, das thematisiert er da. Man sieht da so einen jungen Mann, der legt eben Aborigine-Rap auf oder traditionelle Klänge und dann kommen da aber mehr immer alte Ureinwohner rein und die wollen einfach nur eine Tasse Tee und mit ihm da rumsitzen. Und das ist so ganz schön. An diesem Tisch sitzt dann auch die Kluft zwischen Moderne und Tradition, die sich so ein bisschen annähert. Und seinen größten Erfolg hatte er dann schon 2011 mit seinem Langfilmdebüt Samson und Delia. Damit hat er in Cannes die Kamera d'Or, also den Preis für das beste Regiedebüt, gewonnen. Und da geht es um zwei 14-jährige Aborigines, die werden in so einer armen Siedlung groß. Samson schnüffelt, Delia lernt von ihrer Großmutter noch das Dot-Painting, diese traditionelle Malerei. Dann gehen sie aber beide in die Stadt, da sind sie Außenseiter, lernen unter Brücken zu leben. Aber sie kriegen dann trotzdem es einfach hin, sich so einen eigenen Alltag zu erschaffen. Und das gelingt ihnen dadurch, dass ihnen auf einmal klar wird, woher sie eigentlich kommen, wer sie sind. Also sie kriegen so eine ganz eigene kulturelle Identität.
Wir haben über Inhalte gesprochen, über die Möglichkeit, eigene Geschichten zu erzählen. Gibt es denn auch eine bestimmte Bildtradition in der Kultur der Aborigines?
Ja, es gibt so eine ganze Einfachheit eigentlich der Bildsprache, die ganz schön ist. Und diese visuelle Einfachheit, die hat Warwick Thornton eigentlich auch immer in seinen Bildern drin. Das gefällt mir unheimlich gut. Also bei dem Western Sweet Country gibt es jetzt eben nicht so Perspektiven jenseits von Menschen, also keine großen Totalen der Weiten, sondern man sieht eben alles auch aus den Augen der Aborigines. Dadurch wird das auch alles ein erfahrbarer Raum. Und dann gibt es ja immer diesen Begriff der Traumzeit. Der lässt ja so eine ganz eigene Zeiterfahrung, die man gar nicht so richtig erklären kann. Und wenn man sich die Filme anschaut, dann meint man auch, in einer anderen Zeit zu sitzen, also wo Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart ineinander übergehen oder eben eine ganz andere Dimension haben. Und da muss ich einfach sagen, ich kann das nur so sagen, aber mit meinen Worten kann ich dieses ganz andere subjektive Zeitempfinden, was man dann im Kino erlebt, eigentlich nicht erklären.
Also ein Aufruf, ins Kino zu gehen. Sweet Country, das ist der neue Film von Warwick Thornton. Er läuft ab Donnerstag hier im Kino und ich habe darüber mit Anke Lewicke gesprochen. Vielen Dank.
Tschüss.
Seit Donnerstag läuft der Film Utøya, 22. Juli, in unseren Kinos und wir haben hier in Vollbild auch vom Regisseur Erik Poppe schon gehört, warum er diesen Film über das Massaker auf der norwegischen Insel Utøya 2011 in einer Einstellung gedreht hat, nämlich um den Zuschauern ein Gefühl für diese endlos langen 72 Minuten zu geben, die die Opfer des Massakers durchlebt haben. In der Filmgeschichte finden sich einige Filme, die aus unterschiedlichen Gründen in einer Einstellung gedreht wurden, beziehungsweise so aussehen, als seien sie in einer Einstellung gedreht worden. Hartwig Tegler hat seine Top 5 der One-Shot-Filme zusammengestellt.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Also gut, ich sage Action. Action!
Was passiert?
Keine Ahnung. Ich habe einfach Film gemacht.
Und zwar ohne.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock. 1948.
Mutter aller One-Shot-Filme.
Aus diesem Glas hat David seinen letzten Schluck getrunken. Der Lebenszweck all dieser Davids erschöpft sich darin, Luft zu verdrängen. Und deshalb war er das perfekte Opfer für einen perfekten Mord.
Zwei Studenten wollen die Theorie vom perfekten Mord beweisen. Ihr Philosophielehrer, James Stewart, aber deckt den Mord an David auf. Ohne einen Schnitt. Scheinbar inszenierte Hitchcock das Kammerspiel scheinbar, denn in jenen vordigitalen Zeiten konnte eine Filmrolle nur 10 Minuten aufzeichnen. Also fährt die Kamera auf den Anzug einer Figur und beginnt nach dem Schnitt mit dem Zurückfahren. Verdeckter Cut. Wir nehmen's nicht wahr. Später nannte Hitchcock das Verfahren idiotisch, wie hätte er den Schnitt als wesentliches ästhetisches Gestaltungsmittel eines Filmemachers aus der Hand geben können. Regisseure danach sahen eher die künstlerischen Möglichkeiten der Eine-Einstellung-Dramaturgie.
Ich öffne die Augen.
Platz 4.
Doch ich sehe nichts.
Russian Ark von Alexander Sokurov, 2002.
Merkwürdig. Wo bin ich hier?
300 Jahre russische Geschichte in einem Take von 92 Minuten. Eine Kamerafahrt durch die Petersburger Eremitage, vorbei an 2000 Komparsen in Kostümen. Aufgenommen auf einem 35 Kilo schweren Rekorder inklusive Akkus auf dem Rücken des Kameraassistenten, über Kabel verbunden mit der Steadicam des vor ihm laufenden Kameramannes. Russian Ark ist ein Fluss von Bildern, der die Vergangenheit und Gegenwart Russlands zum Diskurs über russische Identität im Spannungsfeld von Ost und West bündelt.
Platz 3. Birdman von Alejandro González Iñárritu, 2014.
Einst spielt er im Kino den Superhelden Birdman. Jetzt kämpft Reagan am Theater darum, seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Allerdings nimmt der Birdman immer mehr Besitz von Reagans Innerem ein. Birdman, der Film, folgt also der Logik eines Traums, in dem alles, jeglicher Orts, jeglicher Realitätswechsel möglich ist, ohne sich um Logik zu scheren. Also alles kann in einem Fluss einer Einstellung geschehen. Trotzdem würde Birdman nicht so aus einem Guss wirken, ohne den grandiosen Sound des Jazzdrummers Antonio Sanchez. Auf den Tönen der Trommel quasi schlittert der Birdman auf seine Abgründe zu, um sich am Ende vielleicht in die Luft zu erheben.
Rein!
Platz 2.
Passen Sie auf!
Die Tür ist gemeint.
Running Time von Josh Becker, 1997.
Ein technisch hilfreicher Dialogsatz in der Anfangsszene des Films. Denn als Carl kurz vor seiner Entlassung ins Büro des Gefängnisdirektors geht, ist es praktisch, dass die Tür noch auf ist, als Carl dann später wieder rausgeht und die Kamera ihm ja folgen muss. Denn One Shot.
Vielen Dank für alles. Machen Sie die Tür hinter sich zu.
Danach.
Ihr wollt ein Ding drehen, stimmt's?
Nachdem der Überfall in die Hose gegangen ist, wird die Kamera um die Protagonisten herumtanzen. Oder einmal 100 Meter zurückfahren und Karl auf der Straße, da wo er steht, mit blutigem Arm, zurücklassen. Denn irgendwie muss die Kamera ja hin zum verräterischen Kumpel. Die in einer 70-minütigen Einstellung erzählte Geschichte wirkt in Running Time zwar streckenweise wie ein cineastischer und holpriger Gag. Tatsächlich gibt es ungefähr 30 versteckte Schnitte, aber gleichzeitig ist dieser Schwarz-Weiß-Film natürlich eine liebevolle Verbeugung vor Altmeister Hitchcock.
Platz 1, Victoria von Sebastian Schipper, 2015.
Noch 136 Minuten bis zum Berliner Sonnenaufgang. Fiebrig, aufgeregt, hitzig, rastlos. Und dann fügt das Synonymwörterbuch zu fiebrig erstaunlicherweise noch hinzu, ununterbrochen. Aufs Kino übersetzt, eine Einstellung. Victoria, das ist die Stunde vor dem Verlust der Unschuld beim Banküberfall. Danach Absturz, Drama, Tod. Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss, sondern eine hektische Aneinanderreihung von Bildern und Eindrücken. Dank Digitaltechnik hat das Kino inzwischen keine Probleme, diese Weltsicht eben konsequent, ohne Schnitt, zu adaptieren. Am Ende haben wir uns aber auch vor Kameramann Stola Brandt-Gröflen zu verbeugen. Der musste den 2 Stunden und 16 Minuten Striemel von Victoria dreimal aufnehmen. Ein Marathonlauf ist gar nichts gegen die Arbeit eines One-Shot-Kameramanns in digitalen Zeiten.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der interessantesten One-Shot-Filme. Und Sie finden die Liste wie gewohnt auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder den Beitrag und die Sendung zum Nachhören in unserem Podcast über die App DLF Audiothek. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit. Ich bin Susanne Burg. Machen Sie's gut. Tschüss.